Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 22. November 2025, gleich dem 1. Azar 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Mehrtat-Todes von Imam Reza Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt.
Ein Goldschmied ging jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang zu seinem Laden, der gegenüber dem Palast lag. Bevor er ihn öffnete, betete er laut wie folgt: O du Allwissender, der du das tägliche Brot schickst, deine Macht ist unendlich. Selbst wenn etwas ins Meer fällt, so kommt es durch deine Macht wieder ans Land. Jeden Morgen drang das Gebet durch das offene Fenster in das Schlafgemach des Sultans ein. Der Sultan, der es leid war, jeden Morgen aus dem Schlaf gerissen zu werden, ersann einen Plan gegen den Goldschmied. Er nahm seinen Smaragdring und ging in Begleitung seines Wesirs in die Goldschmiede. Der Sultan holte den Smaragdring hervor. »Dieser Ring ist 1000 Goldmünzen wert und ich habe Angst, er geht verloren. Du sollst mir einen ähnlichen Ring mit einem Glasstein anfertigen. Dann werde ich meinen Smaragdring nur noch zu besonderen Anlässen tragen.« Der Goldschmied legte den Ring in eine kleine Schatulle. Dann öffnete er seinen Tresor. Gerade wollte er die Tür des Tresors gut verriegeln, als der Sultan ihm um ein Glas Wasser bat. Sofort ging er ein Glas Wasser aus dem Nebenraum holen. Der Sultan aber ließ seinen Wesir schnell den Ring aus der Schatulle herausnehmen. Als der Goldschmied kam, bat er diesen, die angelehnte Tresortür fest zu verriegeln und sagte, nachdem dies geschehen war, »Du hast 3 Tage Zeit, mir den bestellten Ring anzufertigen. Am 4. Tag will ich ihn zusammen mit dem Smaragdring zurückhaben. Aber wehe, wenn mein wertvoller Ring verloren geht. Das wird dir das Leben kosten.« Der Sultan ging und bestieg mit seinem Wesir ein Schiff. Sie fuhren aufs Meer hinaus und dort warf er den Smaragdring ins Wasser. Der Goldschmied ging nach Hause und berichtete seiner Frau von dem Geschehen. Die sagte, »Geh schnell wieder zurück, du solltest den Ring des Sultans nicht aus den Augen lassen. Wenn er verloren geht, dann!« Da bekam es der Goldschmied mit der Angst zu tun. Er eilte in seinen Laden zurück, öffnete den Tresor und fand die leere Schatulle vor. Als seine Frau ihm das Mittagessen brachte, erfuhr sie von dem Unglück. Da suchten die beiden verzweifelt nach dem Ring des Sultans. Drei Tage lang hatte der Sultan nicht mehr den Goldschmied am frühen Morgen beten hören. Doch am 4. Tag wurde er wieder von dessen Gebet geweckt. Da stürmte der Sultan wütend zur Goldschmiede, gefolgt von seinem Henkersknecht. Er rief aufgeregt, »Gib mir die beiden Ringe, sonst ist es um dich geschehen!« Der Schmied öffnete den Tresor und holte die Schatullen hervor. Es lagen 2 Ringe darin, der Smaragdring und der bestellte Ring mit dem Glasstein. Der Sultan war völlig verblüfft. »Wie ist das möglich?« Der Goldschmied berichtete, »Nachdem ich mit meiner Frau vergeblich nach dem Ring gesucht habe, war ich sehr niedergeschlagen. Ich habe zu Hause gesessen und 2 Tage lang kein Essen mehr angerührt. Da hat meine Frau auf dem Markt einen großen Fisch gekauft. Beim Säubern fand sie einen Ring im Bauch des Fisches. Sie zeigte ihn mir. Es war euer Smaragdring. Da habe ich schnell den bestellten Ring angefertigt und deshalb heute am 4. Tag wieder mein Gebet beim Öffnen des Ladens gesprochen.« Der Sultan war tief erstaunt und zugleich beschämt. Er zog den Goldschmied in die Arme und rief, »Mein Gott, du bist wirklich ein rechtschaffener Mann. Ich bitte dich um Verzeihung für das, was ich dir angetan habe. Ich habe den Ring nämlich ins Meer geworfen.« Dann ließ er 10.000 Dinar für den Goldschmied holen und sagte ihm, »Ich möchte, dass du mich ab jetzt jeden Morgen mit deinem Gebet weckst, nämlich, O du Allwissender, der du das tägliche Brot schickst. Deine Macht ist unendlich. Selbst wenn etwas ins Meer fällt, so kommt es durch deine Macht wieder ans Land.«
Nach dieser Geschichte aus dem iranischen Buch 98 Märchen folgt unser Sprichwort. Zurech be khar nemirese, palunesh ro mizane. Ein Mann hatte einen Lastesel, mit dem er sich seinen Unterhalt verdient. Eines Tages aber begann der Esel um sich zu treten. Da schalt ihn der Mann, warum bist du nicht vernünftig wie die anderen Esel? Kaum waren sie ein Stück weitergegangen, da schlug der Esel wieder mit seinen Hufen aus. Sein Besitzer warnte ihn, mach das nicht nochmal. Da blieb der Esel bis zum Abend ruhig. Doch am nächsten Tag riss er sich im Basar los und begann durch die Menschenmenge zu rennen. Alle stoben auseinander. Schließlich hielt der Esel erschöpft vor einem Laden an. Sofort hatte ihn eine Menschenmenge umringt. Da erreichte auch der Eselbesitzer den Ort. Die Menge zetterte. Einer sagte, du solltest diesen Esel so lange schlagen, bis er sich richtig benimmt. Ein anderer schlug vor, gib ihm ein paar Tage nichts zu fressen. Der nächste meinte, sperr ihn ein paar Tage ein. Der Eselbesitzer hörte beschämt und stumm zu. Dann nahm er sein Tier am Zügel und führte es nach Hause. Unterwegs sagte er zu dem störrischen Esel, dir geht es zu gut. Ich habe dir immer Heu und Wasser gebracht und nun blamierst du mich auf diese Weise. Du kannst was erleben. Der Mann sperrte den Esel im Stall ein und gab ihm nichts zu fressen. Das Tier blieb ein paar Stunden still, aber dann begann es laut zu schreien. Der Eselbesitzer bekam Mitleid und so brachte er dem Tier Wasser und Heu. Der Esel schien ruhig, doch am nächsten Tag begann der Ärger im Basar von neuem. Diesmal holte der Eselbesitzer seinen Stock hervor. Der Esel ergriff die Flucht und der Besitzer rannte hinter ihm her, gefolgt von einer ganzen Reihe von Schaulustigen. Der Esel rannte auf der Flucht vor den Stockhieben so lange, bis man ihm an einer Ruine die Luft wegblieb und er stehen blieb. Sein Besitzer ließ sich erschöpft auf den Boden fallen. Die Schaulustigen warteten, was nun passieren werde. Nachdem der Eselbesitzer sich ein wenig ausgeruht hatte, stand er auf, nahm dem erschöpften Esel die Satteldecke ab und breitete sie auf dem Boden auf. Dann warf er einen Blick auf sie und sagte wütend, »Du willst mir auf die Nerven gehen. Jetzt kannst du was erleben.« Darauf begann er mit der Peitsche auf die Satteldecke einzuschlagen. Der Esel schielte verwundert herüber und die Schaulustigen brachen in Gelächter aus. »Was machst du denn da? Ich will diesem dummen Esel einen Denkzettel verpassen.« »Was nützt das denn?« fragte einer. »Du kommst nicht gegen den Esel an, deshalb schlägst du seine Satteldecke?« So entstand also das Sprichwort. »Suresh bechar nemirise, polunesh romisane.« Er kommt nicht gegen den Esel an, deshalb schlägt er seine Satteldecke. Man verwendet es, wenn jemand nicht gegen einen Stärkeren ankommt und sich deshalb an anderen rächt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Zamani mit dem Titel Sepidar. Das heißt Tapir.
O Eschki, qisse shuru mishe. Unja katre yas mipiche. من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه آتش بشان تو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومم. من رشت کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا معلومم. مشق شهادت میکنم مردای این خواه از روی دست و بازوی سقای بیدست. یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جای این خونه چراغ روشنی سفر میگیره دنیاشون. با موج و طوفان هم قسم میشن پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگاشون. مشق شهادت میکنم مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بیدست. یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جای این خونه چراغ روشنی هست. هیشکی ندیده پیچیده با باد از آزادگی گفته. وقتی که فتح عشق نزدیکه، پرچم به دست باد میافته. هر جا یکی عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه. عطر گلای یاس میپیچه جان کلاله واژه گون میشه، اون جان کلاله واژه گون میشه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Wir stellen heute weitere Historiker der islamischen Zivilisationsepoche vor. Die muslimischen Historiker haben verschiedene Methoden zur Beschreibung der Geschichte verwandt. Eine Methodik, die im 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus üblich wurde, bestand in der Beschreibung der Ereignisse in chronologischer Anordnung. Dies war insoweit ein Fortschritt, als zuvor eine Fülle von verstreuten Überlieferungen und Berichten wie in einem großen Album gesammelt wurden. Eine weitere Methodik der Historiker war die Anfertigung von Anmerkungen oder Originaltexten oder Zusammenfassungen der letzteren. Dabei schrieb der Historiker als Ergänzung seinen Kommentar zu den Werken, die in Form von chronologischer Schilderung von Ereignissen bereits vorlagen. Zudem sammelte er Berichte über die zeitgenössischen Ereignisse und fasste die Ereignisse früher Epoche zusammen und stellte sie auf Basis der zuverlässigen geschichtlichen Werke vor. Eine der wichtigsten Vertreter dieser Methodik der zusammenfassenden Geschichtsschreibungen und Kommentierungen war Ibn Asir. Ibn Asir wurde 1160 nach Christus geboren, als im 7. Jahrhundert nach der Hijra. Zu den vielen Werken, die er hinterließ, gehört Al-Kamil fi Tarikh, die gesamte Geschichte. Dieses Werk hat schon vielen Historikern als Referenzquelle gedient. Ibn Asir behandelt in seinen Werken die vorislamische Geschichte von der Schöpfung und den Israeliten bis zur Geschichte der Christen und der vorislamischen Araber. Er beschreibt die Ereignisse in der islamischen Geschichte von der Hijra des Propheten von Mekka nach Medina in zeitlicher Folge geordnet bis circa Ende des 7. Jahrhunderts, 13. Jahrhundert nach Christus und schilderte das Leben von bekannten Überlieferern. Die allgemeine Geschichtsbeschreibung ist eine weitere Form der chronologischen Ereignisbeschreibung. Die Historiker haben hierbei die Ereignisse in den islamischen Ländern unter Nichtbeachtung von ethnischen und geografischen Kriterien nach Jahren geordnet. Einer der wichtigsten Historiker, der auf diese Weise die Geschichte beschrieb und im 9. Jahrhundert nach Christus gewirkt hat, ist der bekannte Al-Yarubi gewesen. Er wurde 284 nach der Hijra im Iran geboren, ca. 899 nach Christus, und schuf das bekannte Werk Tarikh-e Yarubi. Yarubi war nicht nur Historiker und Geograf, sondern auch Astronom und nutzte sein großes Wissen bei der Geschichtsbeschreibung. Hinsichtlich des Geburtsdatums von Jesus und Mohammed, gegrüßet seien sie, und weiterer Daten erinnert er daran, dass die Meinungen der Astronomen auseinandergehen, und erklärt seine eigene Ansicht. Dieser muslimische Historiker reiste nach Armenien, Khorasan, Indien, Ägypten und den Maghreb in Nordafrika. Sein Vater und dessen Vorfahren hatten zu den treuen Freunden des Prophetenhauses gehört. In seinem Buch Khuda wa Ijrat, Gott und die Familie des Propheten, berichtet er über das Geschehnis von Ghadir Khum und über das berühmte Hadith Sa'alain, über den Wert des Korans und der Imame und kommentiert diese Ereignisse. Yarubi unterstreicht, dass der Vers 3 in der Sure 5 an den Tag offenbart wurde, an dem Imam Ali a.s. von dem Propheten in Ghadir Khum als dessen Nachfolger vorgestellt wurde. Der belgische Historiker George Sarton schreibt über das Buch Khuda wa Ijrat von Yarubi, dass es interessant ist, dass Yarubi als ein Schiit völlig unparteiisch, aber mit einer besonderen Liebe dieses Buch über das Ereignis von Ghadir Khum und die Bekanntgabe von Imam Alis Nachfolger des Propheten verfasst hat. Das Buch Tarikh-e Yarubi ist eines der ältesten Universalgeschichtswerke auf Arabisch und eine Zusammenfassung der Weltgeschichte von Beginn an bis 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus. Der erste Teil über die Zeit vor dem Islam war mit einer Einleitung versehen, die verloren ging. Im noch vorhandenen Teil des Buches, welches mitten in der Schöpfungsgeschichte beginnt, steht über das Leben der Propheten von Adam bis Jesus geschrieben und daraufhin folgt ein geschichtlicher Überblick über Könige, Völker und Länder. Bei der Beschreibung der Geschichte der Propheten zitiert und entlehnt Yarubi aus dem Heiligen Koran und islamischen Quellen, dem Alten und Neuen Testament, unter anderem den 4 Evangelien. Der zweite Band des Tarikh-e Yarubi widmet sich der Geschichte des Islams. Zu Beginn wird das Leben des Propheten des Islams, sallallahu alaihi wa sallam, beschrieben. Das Werk enthält seine Ansprachen, schildert seinen Charakter und informiert über seine Verwandten. Es folgt die Beschreibung der Ereignisse zur Zeit der ersten Nachfolger des Propheten Imam Alis a.s. und der Imame aus seinem Hause und dann wird die Herrschaft der Umayyiden und Abbasiden chronologisch bis zu den Ereignissen im Jahre 259 nach der Hijra wiedergegeben, ca. 871 nach Christus. Die Geschichte der Abbasiden nimmt ungefähr ein Fünftel des Buches ein. Yarubi hat im zweiten Band nicht wie Tabari und andere Historiker die Überlieferungskette angegeben, sondern nach eigener Überprüfung der Überlieferungen und vorhandenen Unterschiede eine Zusammenfassung vorgenommen. Yarubi stellt in der Einleitung zu diesem Band die eigenen Quellen und eine Reihe von Überliefern aus dem 2. und 3. Jahrhundert nach der Hijra, 8. und 9. Jahrhundert vor Christus. Ein weiteres Merkmal des Geschichtswerkes von Yarubi, welch auch Hinweis darauf liefert, dass er ein Schiit war, sind die Anmerkungen über das Leben der Imame der Schiiten. Bis zum 10. Imam, Imam Hadi, a.s., bringt er für alle Imame aus dem Haus des Propheten einen kurzen Bericht über ihr Leben und zitiert Worte von ihnen. Yarubi verweist auf verschiedene Themen in der Geschichte des Islams und hat über Imam Ali seinen Rang und die vorzüglichen Eigenschaften des Prophetenhauses geschrieben. Yarubi hat zahlreiche Werke verfasst, wovon ein großer Teil nicht mehr existiert. Die erhalten gebliebenen wenigen Bücher sind zudem nicht vollständig. Dazu gehören die Geografie des Byzantischen Reiches, die Geschichte der Eroberung in Afrika und die Eroberung von Maghreb. Sein Muluk al-Rum, das römische Reich, schrieb Yarubi in Armenien. Im Kapitel Muluk Fars beschäftigt er sich mit den Mythen Irans und der Geschichte des alten Persiens und liefert wertvolle Informationen über die Verwaltungsordnung unter den Sassaniden und den staatlichen Hierarchieaufbau. Ein weiteres bekanntes Werk von ihm ist Al-Buldan, welches allerdings nicht vollständig erhalten blieb. Ein großer Teil betrifft Zentralarabien, Basra, China, Indien, Byzanz und Armenien. Der christliche Autor Georgi Zeidan sagt, dass das Al-Buldan von Yarubi das älteste arabische Geographiewerk ist, das erhalten blieb. Ein weiterer bekannter Historiker der islamischen Welt ist Abul Hasan Ali ibn Hussein Mas'udi. Er wurde im 4. Jahrhundert nach der Hijra 896 nach Christus in Bagdad geboren. Er war Historiker und Geograf und ging wissenschaftlich vor. In seinem wichtigen Werk »Die Goldwissen und Edelsteingruben« beginnt er einen Wandel in der Art der allgemeinen Geschichtsbeschreibung. Mit seinen Schilderungen auf Reise nach China, Indien, Khorasan, Irak, Scham, Ägypten und andere Gebiete hat er die Studie vor Ort in die Geschichtsschreibung und Geografie eingeführt. Er hat geschichtliche Themen auf Punkte, die über die menschliche Tätigkeit hinausgehen, ausgedehnt und Naturereignisse beschrieben und Wissen in seine Geschichtsschilderungen eingebaut. Seine Methode kommt der heutigen näher, denn er hat der Erfahrung und der fachmännischen Forschung vor Ort Bedeutung beigemessen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Nouri mit dem Titel Iran.
فتادون دلی که بهر تو شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پا فتادن
دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Reza, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Wieder jährt sich der Märtyrertod Imam Rezas, einem der edlen Nachkommen des Propheten. Wir grüßen Imam Ali ibn Musa Reza, der sich für Wahrheit und Gerechtigkeit eingesetzt hat. Wir klagen bei ihm über die Unterdrückung und Ungerechtigkeit auf der Welt. Am Jahrestag seines Märtyrertodes suchen wir Zuflucht bei Gott. Salt, ein Anhänger Imam Rezas, antwortete auf die Frage, warum Ma'mun, der Abbasidenherrscher, Imam Reza töten ließ, obwohl er ihn verehrt hatte, wie folgt. Ma'mun verehrte den Imam, weil er große Tugenden und großes Wissen besaß und weil er ihn zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, um die eigene Position in der islamischen Gesellschaft zu festigen. Als er sah, dass Ansehen und Einfluss Imam Rezas unter den Menschen von Tag zu Tag größer wurde, holte er aus verschiedenen Städten Gelehrte zur Diskussion mit dem Imam herbei. Er glaubte, das Ansehen dieses großen Menschen als Gelehrter schädigen zu können. Die Gelehrten des jüdischen und christlichen Glaubens und die verschiedenen religiösen Sekten führten mit Imam Reza Streitgespräche und der Imam hat sie alle mit seinen gelehrsamen Argumenten übertroffen und in Erstaunen versetzt. Dies führte dazu, dass die Menschen erkannten, dass Imam Reza mehr als Ma'mun für die Verwaltung der Gesellschaft geeignet ist. Als Ma'mun begriff, dass die Menschen Imam Reza für besser halten, geriet er in Sorge, wurde neidisch und machte ihn zum Märtyrer. In 183 nach der Hijra übernahm Imam Reza nach dem Märtyrertod seines Vaters Imam Qasim mit 35 die Führung der Muslime, das Imamat. Bis 201 blieb er in Medina, doch der Abbasiden-Kalif Ma'mun forderte ihn auf, nach Marw im Iran zu kommen. Er zwang Imam Reza, Medina zu verlassen. In Marw wartete die Bevölkerung freudig auf die Begegnung mit ihrem Imam. Imam Reza sagt, der Imam ist eine sprudelnde Quelle und ist wie ein liebevoller, freundlicher Vater und die Zuflucht für die Diener Gottes. Abraham a.s. hat, nachdem er den Rang des Imamats erreichte, zu Gott gebetet, er möge auch seinen Nachkommen diese Ehre zuteil werden lassen. Aber Gott antwortete ihm, dass das Imamat ein göttliches Bündnis ist, für das Unterdrücken und Frevler nicht geeignet sind. Gott hat damit bis in allen Zeiten die Führung und Lenkung durch unterdrückerische, sündhafte Menschen untersagt. In der Zeit, in der Imam Reza lebte, gab es verschiedene vom Islam abweichende Denkschulen. Der Imam stellte daher das wahre islamische Denken vor. Die Gelehrten und Persönlichkeiten der islamischen Welt suchten ihn auf, um aus seinem Wissen zu schöpfen. Imam Reza schrieb wichtige Werke, die uns erhalten geblieben sind. Es handelt sich um die Deutung des Koraninhaltes, Themen der Moral, islamische Gebote und auch um medizinisches Wissen. Imam Reza hat auch eine Abhandlung über den Sinn und die Gründe der islamischen Gebote geschrieben. Es sind Antworten auf die Fragen einer Person namens Muhammad ibn Sanon.
Wie gesagt, der Abbasiden-Kalif Mamun hatte Imam Reza unter Zwang nach Marw geholt. Er schlug ihm vor, sein Nachfolger zu werden. Aber dies war ein politisches Spiel. Er wollte auf diese Weise das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Wieder übte er Druck auf Imam Reza aus. Imam Reza nahm nur unter Bedingungen an. Diese Bedingungen demonstrieren, dass er Mamun nicht als berechtigten Herrscher anerkannte. Eine Bedingung Imam Rezas lautete, dass er sich auf keinen Fall in die Regierungsangelegenheiten einmischt. Mamun forderte in einem Brief von Imam Reza eine Erklärung. Imam antwortete ihm mit einem Gedicht folgenden Inhalts: Siehst du nicht, dass der Tod von allen Seiten dieses Haus umstellt hat und du versuchst in dieser kurzen Zeit des Lebens deine persönlichen Wünsche zu stillen und verschiebst die Reue und Umkehr, während der Tod doch ganz plötzlich auftaucht? Denke nun nach, was ein vernünftiger Mensch tun würde. Yasser, einer, der im Dienste Imam Rezas stand, überliefert folgende Worte von ihm: Es gibt drei Augenblicke für einen Menschen, die ihn am meisten in Furcht versetzen und in denen er einsamer ist als zu jeder anderen Zeit. Der erste Zeitpunkt ist der Tag, an dem er, den Mutterleib verlassend, zur Welt kommt und sich deren Größe gegenüber sieht. Der zweite ist der Tag, an dem er die Welt verlässt und das Jenseits und seine Bewohner erblickt, und der dritte ist der Tag, an dem er von den Toten aufersteht und die Dinge sieht, die er auf der Welt nicht gesehen hat. Abdul Azim Hassani, ein Schüler und treuer Gefährte Imam Rezas alaihi salam, dessen Mausoleum in Reh in Südteheran liegt, berichtet, dass Ali ibn Musa Reza zu ihm wie folgt gesagt hat: Abdul Azim, grüße meine Freunde von mir und sag ihnen, sie sollen sich den Weg, auf dem Satan die Oberhand gewinnt, versperren. Empfiehl ihnen von meiner Seite Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit und dass sie Auseinandersetzungen einstellen und sich von allem fernhalten, was ihnen nichts nutzt. Sag ihnen, dass sie sich einander zuwenden und sich treffen und besuchen sollen, dass sie sich gegenseitig achten und sich nicht darin ergehen, einander zu blamieren. Imam Reza war freundlich und sehr hilfsbereit. Er setzte sich mit denen, die für ihn arbeiteten, zum Essen zusammen und schickte den Bedürftigen von der besten Speise. Imam Reza las sehr oft im Koran und verbrachte Nächte im Gespräch zu Gott. Imam Reza war, wie sein Beiname Reza zeigt, zufrieden mit dem, was Gott für ihn bestimmte. Er lebte circa 2 Jahre in Marw, in Khorasan. 203 vergiftete ihn der Abbasiden-Kalif Mamun. Wir kondolieren alle zu diesem Verlust und schließen mit einem Wort von Imam Reza: Die besten Diener sind jene, die sich freuen, wenn sie Gutes tun, und um Vergebung bitten, wenn sie Schlechtes tun. Immer wenn ihnen etwas zu geben wird, sind sie dankbar. Und immer, wenn sie in Schwierigkeit geraten, geduldig.
سر خم می سلامت
شکند اگر سبویی، سر خم می سلامت شکند اگر سبویی.
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.